Ja, wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, die Verse 1 bis 4. Hebräer 10, 1 bis 4. Da heißt es: Denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Deshalb kann es die, die opfern, nicht immer für immer vollkommen machen, da man alle Jahre die gleichen Opfer bringen muss. Hätte nicht sonst das Opfern aufgehört, wenn die, die den Gottesdienst ausrichten, ein für alle Mal rein geworden wären und sich kein Gewissen gemacht hätten über ihre Sünden? Vielmehr geschieht dadurch alle Jahre nur eine Erinnerung an die Sünden. Denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Die Tatsache, dass der Autor des Hebräerbriefes den Mosebund und seine Einrichtungen als Schatten der zukünftigen Güter ansieht, ist für uns auch heute noch von sehr großer Bedeutung. Der Vergleich besagt, dass der alte Bund es eben nicht vermochte, die Menschen, das war ja damals bekanntlich das jüdische Volk, mit der Wirklichkeit in Verbindung zu bringen. Ja, und was war die Wirklichkeit damals? Es war das ewige Heil in Christus und dabei auch die Vergebung der Sünden, die Zurechnung der Gerechtigkeit Gottes. Damals hatten die Menschen Vergebung, aber eben nicht aufgrund der Opfer, die sie brachten, sondern aufgrund des Opfers Christi, das er erst viel, viel später noch geschehen sollte. Nun, dieses Opfer Christi ist die Wirklichkeit und von dieser waren die alttestamentlichen Opfer und Einrichtungen eben nur Schatten. Die Israeliten konnten anhand des Schattens erkennen, um was es gehen sollte. Nämlich, dass die stete Wiederholung der Opfer keine wirkliche Sühne schaffen konnten und dass es ein besseres und wirksames Opfer nötig sein würde, das eben nicht der Wiederholung bedurfte. Dabei denkt der Verfasser des Briefes besonders an das hohe priesterliche Handeln am großen Versöhnungstag Israels. Wir erinnern uns, Jahr für Jahr musste der hohe Priester den gleichen Opferdienst im Allerheiligsten vollziehen. Und die jährliche Wiederholung dieses hohen priesterlichen Opfers am Versöhnungstag war ein Beweis für die Unvollkommenheit dieser Heilsordnung. Somit erkennen wir an diesem Bild vom Schatten und der Wirklichkeit ein Bild, das für die Auslegung des Alten Testamentes sehr wichtig ist. Denn alttestamentliche Gegebenheiten erscheinen so in einem anderen Licht. Sie gehören eben zu den Schatten, die durch das Licht des neuen Bundes überholt werden. Sei dies der Tempel, die Priester, die Opfer, die Beschneidung, die Reinheitsgebote, die Bezüge zum jüdischen Volk und zum Land als irdische und wandelbare Größen. Allen diesen Dingen steht im neuen Bund Christus gegenüber. Er ist die Wirklichkeit, von der jene eben nur Schatten waren. Und daraus ergibt sich für uns, dass wir jene als Schatten Christi verstehen und dass wir uns mit Christus selbst zu beschäftigen haben. Wir haben also zunächst hier die Aufgabe des alten Bundes grundsätzlich betrachtet, um den seine besondere Aufgabe nämlich an die Sünden zu erinnern. Und nun wollen wir betrachten, welche Bedeutung der alte Bund für uns hat und wie er im neuen Bund erfüllt und überholt ist. Wie sah es aus im alten Bund? Nun, der Apostel Paulus bezeichnet im Galaterbrief das mosaische Gesetz als Zuchtmeister oder auch als Pädagogen, wie man das Wort auch übersetzen kann, aus dem Griechischen. Von daher lesen wir in Galater 3, 23 bis 24, aber der Glaube kam. Waren wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der dann offenbar werden sollte. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nun, Gott erzog damit sein Volk in einer besonderen Weise damals. Er verband sicherlich damit keine pädagogischen Ideale, denen sein Volk in seinem Leben und Handeln entsprechen sollte und zu denen er sein Volk hingeführt hätte. Nein, die Gerechtigkeit, die er mit dem Gesetz forderte, konnte auf dem Weg von Gesetz und Werk, von Gebot und Gehorsam nicht hergestellt werden. Deshalb betont der Apostel Paulus hier mit Nachdruck, dass das Gesetz gegeben wurde um der Sünde willen. Wir können also aus dem Gesagten schließen, dass der alte Bund den Menschen zeigte, was er aus sich heraus nicht wissen konnte. Und deshalb ist er Teil der Offenbarung, mit der sich Gott kundgegeben hat. Nun, was zeigt das Gesetz dem Menschen? Nun, zum einen, dass er ein Sünder ist und somit vor Gott schuldig ist. Man könnte auch sagen, es hält dem Menschen einen Spiegel vor und sagt ihm, so bist du. Das ist deine Lebenswirklichkeit. Du belügst dich selbst, wenn du meinst, du seist gut. Und so bedarf der Mensch der totalen Reinigung seines Lebens, um im Herzen und Gewissen zur Ruhe zu kommen. Und statt ihm einen solchen Stand vor Gott zu verschaffen, dass man sich kein Gewissen mehr gemacht hätte über die Sünden, dienten ihm die jährlichen Opferrituale als eine Erinnerung an die Sünden. Da, wie die Schrift sagt, Tierblut nicht die Macht hatte, Sünden wegzunehmen. Kein Tier war würdig genug dazu, den Preis für die Sünden eines Menschen vor dem heiligen Gott zu zahlen. Und so geht das Gesetz davon aus, dass Sühne und Vergebung durch die vorgeschriebenen Opfer erfolgen. Dabei gilt es vielleicht mal zu bedenken, das Opfer des vergangenen Jahres deckt nicht die Sünden des laufenden Jahres ab, sodass ein schuldbewusstes Gewissen und ein sündiger Zustand damals bestehen blieben. Was sagt das uns? Es ist ein endgültiges Opfer notwendig, um die Sünde eben dauerhaft zu besiegen. Allein nur die Kraft der Vergebung, die den Menschen unmittelbar durch Gott zuteil wird, reicht aus, um den Menschen von Schuldbewusstsein in seinem Gewissen zu befreien und ihm den Neuanfang seines Lebens mit Gott zu schenken. Nun, was sagt das Gesetz dann noch zum anderen aus? Es nennt den Zorn Gottes und damit verbunden das Todesurteil für den Menschen. Es richtet eben Zorn an, wie Paulus im 2. Korintherbrief Kapitel 3 sagt, es tötet und Es führt zur Verdammnis. Das zusammengefasst mit anderen Worten, ganz plump gesagt, per Gesetz ist der Mensch nicht zu retten. Und darin liegt zugleich die Bedeutung des Alten Testamentes auch für die Gemeinde Jesu. Auch für uns heute, hier heute Morgen. Es informiert uns darüber, was in den Augen Gottes Sünde ist und wie Gott über die Sünde denkt. Was uns an die Sünde eben erinnert, ist Gottes Gesetz. Und das sollte nicht nur den Gottlosen, sondern auch wir uns selbstkritisch fragen, ob wir Gott wirklich vom ganzen Herzen und all seinen Kräften lieben. Und dabei müssen wir uns auch leider eingestehen, dass neben der Liebe zu Gott auch noch Liebe zur Welt da ist. Ja, Liebe zur Sünde. Auch wenn wir die Sünde nicht in die Tat umsetzen. Und dabei ist schon die Begierde nach dem, zum Beispiel, was der Nächste hat oder kann, im Lichte der 10 Gebote Sünde. Denn wie wir vielleicht wissen, hat die Sünde viele Erscheinungsformen und letztendlich aber die Wurzel ist immer der Unglaube, der Zweifel an der Gnade Gottes und der Versuch, jetzt kommt's, sich selbst zu retten. Die Tatsache, dass im Alten Bund eben in stetiger Wiederholung Opfer zu bringen waren, sollte ja die Juden wieder an ihre Sünden erinnern. Es sollte deutlich gemacht werden, dass mit den Opfern, mit dem Blut von Stieren und Böcken, keine wirkliche Sühnung zu schaffen war. Immerhin war im Alten Bund offenbar, dass Gott die Sünden vergibt, aber es blieb eben offen, mit welchem Recht er das tat. Denn die bloße Vergebung der Sünden hätte ja bedeutet, dass er, wie man so schön sagt, fünfe gerade sein lassen würde. Und diese Frage blieb eben unbeantwortet, bis Christus die wirkliche Sühne der Sünde verschaffen würde. Und bis dahin sollte eben Israel in stetiger Wiederholung daran erinnert werden, dass eben ein stellvertretendes Opfer notwendig wäre. Nun aber, nachdem unser Herr Jesus Christus gekommen ist und sein vollkommenes Opfer vollbracht hat, hat das Opfern aufgehört, weshalb in der Gemeinde Jesu, so auch heute Morgen bei uns, kein Tempel und Opferaltäre aufgestellt werden. Wir sollen daran erkennen, dass das Opfer Christi wirklich die Sünden der Welt gesühnt hat, dass Christus die Sünden der Welt, also auch unsere Sünden, mit in seinen Tod genommen hat. Aber da gibt es noch mehr, etwas noch viel, viel Wunderbares. Wir sind in Christus Gottes Eigentum, Gottes Volk, Gottes Kinder und Erben. Christus ist in seinem Tod und seiner Auferstehung unser Stellvertreter und in Christus sind wir Heilige, die Gott gehören und vor ihm leben dürfen. Wir haben eben Christus, indem wir seinem Wort glauben und an seine Sakramente, sodass wir eben gewisslich an Christus teilhaben. Und das ist die Wirklichkeit, von dem im Alten Testament eben nur Schatten zu sehen waren. Und für diese Wirklichkeit waren eben neue Formen notwendig, weil die Alten sie nicht fassen und vermitteln konnten. Und das führt uns nun zu dem Punkt, wie unmöglich es ist für einen Menschen, selber Opfer zu machen oder sich selbst zu opfern. Wir erinnern uns, immer wieder wurden und werden in der Welt, in der Religion blutige Opfer dargebracht. Auch die alten Germanen haben in vorchristlicher Zeit solche Opfer gebracht. Dabei ist zu bemerken, dass es oft ein natürlicher Reflex ist, wenn ein Mensch bemerkt, dass er ein Problem hat, dann ist sein erster Gedanke, was kann ich tun, um das Problem zu lösen? Und es ist der gleiche Reflex, wenn ein Mensch angesichts seiner Sünde den Entschluss fasst, ich muss jetzt etwas machen. Er fühlt sich dann genötigt, Opfer zu bringen, sei es indem er bestimmte Verzichtsleistungen erbringt oder indem er etwas Wertvolles hergibt als Opfer. Und mit anderen Worten, er empfindet wohl eine Schuld, aber er meint, diese Schuld zum Beispiel dadurch zu bezahlen, indem er eben diese Dinge tut oder auf gewisse Dinge verzichtet. Und das entspricht nur zu sehr der menschlichen Religiosität, dass man bestimmte Opfer darbringt, um eine Gottheit gnädig zu stimmen. Es ist aber hier zutiefst heidnisch zu meinen, man könne auf Gott oder was immer man sich für eine höhere Macht vorstellt, einwirken. Denn das ist das typische Denken von den Menschen, von natürlichen Menschen. Ich gebe, damit du gibst. Davon lebt das Heidentum in all seinen Formen. Und letztendlich die menschliche Leistung soll Gott veranlassen, einem doch dann gnädig zu sein. Der Mensch, der den dreieinigen Gott nicht kennt, verkennt auch sich selbst. Er sieht nicht den ganzen Abgrund seiner Sündhaftigkeit. Und so haben auch die Juden die Ordnungen des Mosebundes im Sinne des gerade beschriebenen Reflexes immer wieder missbraucht. Denn sie waren der Meinung, wenn sie täten, was Gott fordere, dann seien sie doch vor ihm gerecht. Das Alte Testament steht jedoch dieser Illusion entgegen, indem es das Gesetz Gottes verkündigt, um den Menschen zu zeigen, eben, dass sie Sünder sind und Gottes Gebote übertragen haben und noch übertreten. Und das liegt daran, dass der natürliche Mensch eben nicht in der Lage ist, etwas zu geben, was bei Gott Anerkennung finden könnte. Unser Herr Jesus sagte zu Nikodemus, einem Pharisäer und Obersten der Juden damals, in Johannes 3, Vers 6, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Unser Herr Jesus macht damit deutlich, dass alles, was der Mensch von sich produzieren kann, Fleisch ist. Damit hinfällig und von Sünde durchsetzt ist. Das musste auch der Pharisäer verstehen, denn er kannte ja eigentlich den Ausspruch aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 40, Verse 6 bis 8. Da heißt es, alles Fleisch ist Gras. Und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Und so mussten die Pharisäer das erstmal verdauen, denn sie waren ja gewohnt, sich selbst und ihre Hörer auf das menschliche Vermögen hin anzusprechen. Sie lehrten die Menschen, dass die Gebote Gottes zu halten sind und dass sie es auch könnten, wenn sie nur wollten. Und nun kam unser Herr Jesus, erinnerte hier an den Ausspruch des Propheten Jesajas, und sagte ihnen: Alles, was ihr tut, ist unnütz. Denn bei Gott kannst du damit nichts gewinnen. Bei Gott gilt nur das, was vom Heiligen Geist gewirkt ist. Somit gilt bei Gott eben nur eine neue Geburt. Das ist es, worauf es ankommt. Nehmen wir doch mal zum Beispiel einen Pietisten, der dann sagt, ganz genau, so ist das. Nur ein neuer Mensch kann Gott gefallen, sagt er. Also dreht er sich um und sagt sich, ich muss wiedergeboren werden. Aber wie? Klar doch, ich muss Jesus in mein Herz aufnehmen, dann bin ich ein neuer Mensch. Also betet er, Jesus, danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Komm nun in mein Herz. Ich will, dass du mein Erlöser und Herr wirst. Was hier vielleicht vordergründig erstmal fromm aussieht, ist nicht ungefährlich. Dann nämlich, wenn unser frommer Pietist der Meinung ist, weil Jesus nun irgendwie wesenhaft in ihm sei, sei er nun ein neuer Mensch, doch damit qualifiziere er sich für den Himmel. Bei näherem Hinsehen müssen wir aber hier feststellen, dass dann das zum ein für alle Mal verbrachte Werk Jesu, die fromm inszenierte Wiedergeburt, hinzutritt. In deren Folge ist der Glaube gebrochen. Einerseits glaubt unser Pietist an das vollbrachte Werk Jesu, andererseits vergewissert er sich, dass er Jesus in sich aufgenommen hat. Und dabei vertraut er auf die Ernsthaftigkeit seiner Entscheidung. Ja, was zählt nun? Jesus allein oder Jesus plus die eigene Entscheidung? Ich hoffe, dass ihr die Antwort kennt. Sie heißt natürlich nur Jesus alleine. Hier gilt es, das Gesetz Gottes neu zu hören und an die Sünde zu erinnern. Denn wir bedenken, dass die so verstandene Wiedergeburt im Grunde nur ein Akt im menschlichen Bewusstsein ist. Der Mensch erkennt seine Sünde, um sich zu retten, lädt er Jesus in sein Herz ein und meint dann, wiedergeboren zu sein. Doch wie wir gerade gehört haben, ist das eine fromme Illusion. Nun, im Gegensatz zum alten Bund, wissen wir ja alle, hat das Opfern aufgehört. Aber wir müssen auch als Christen stets neu lernen, dass wir Gott mit unseren Opfern oder unseren Leistungen eben nicht beeindrucken können. Wir müssen unseren Drang nach einer religiösen Leistung in der Weise widerstehen, dass wir das vollkommene Opfer Jesu Christi richtig erkennen. Dabei denken wir auch an David, ein Mann des alten Bundes. Er sagt in dem sogenannten Bußpsalm Nummer 51 in den Versen 18 und 19, denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben. Und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängstigter Geist, ein geängstigtes, zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten. Das bedeutet also für unseren Pietisten hier, er meint mit seiner Entscheidung für Jesus auf der sicheren Seite zu stehen. Und er hat im Grunde genommen leider nichts begriffen, wie sehr er in Sünden verloren ist und wie sehr er mit seinem Versuch, sich in diese Nische der Entscheidung für Jesus zu retten und dann den Weg des Unglaubens einzuschlagen. Er will eben nicht wahrhaben, dass auch seine menschliche Entscheidung aus dem Unglauben kommt und unter dem Zorn Gottes steht, dass er so verloren ist, dass er keine Chance hat, sich selbst zu retten. Wenn er aber unter dem Urteil des Gesetzes Gottes so geängstigt ist, dass er seine Verlorenheit erkennt, dann wird er auch einsehen, dass er nur bei Gott Heil finden kann, wenn Gott ihm gnädig ist. Und so sollte ihn diese Einsicht dann zu der Bitte führen, wie es in Lukas 18 heißt: Gott, sei mir Sünder gnädig. Dann ist er vor Gott gerechtfertigt. Dann hat er verstanden, dass er nicht um seine Entscheidung oder seiner Frömmigkeit willen, sondern um Christi willen von Gott Heil und Gerechtigkeit empfängt. Frei und umsonst, eben aus Gnaden. Und wenn etwas aus Gnade ist, dann heißt es auch, die man eben nicht verdienen kann. Dann wird er Gott danken, dass er es ihm gegeben hat, ihn recht zu erkennen. Und dann wird er aufhören, auch irgendwelche Opfer oder fromme Leistungen zu erbringen. Denn das Opfern hat aufgehört, weil eben Christus, unser Herr, das vollkommene Opfer gebracht hat. Und das gilt auch uns allen heute Morgen hier, dass alle unsere religiösen Leistungen und jedes gedachte Opfer vor Gott eben keinen Wert hat. Sie sind und bleiben Schattenspiele, die mit der Wirklichkeit, eben mit Christus, nicht verbinden können. Auch die von unserem Herrn Jesus geforderte Wiedergeburt sieht anders aus. Wir dürfen in der Wiedergeburt weder ein von Menschen ins Werk gesetztes Erlebnis sehen, noch ein wesenhaftes Innewohnen Christi im Herzen haben. Kommen wir mal zurück auf Nikodemus. In diesem Gespräch weist Jesus seinen Gesprächspartner auf Mose hin, der in der Wüste ja die eherne Schlange aufrichtete. Und ebenso wie damals jeder, der nach einem Schlangenbiss auf die Schlange sah, so würde jeder, der den gekreuzigten Jesus im Glauben ansehen würde, das ewige Leben haben. Es ist das Opfer Jesu am Kreuz, das uns im Glauben ansieht, ihr Lieben, und auf dessen Wirkung bei Gott wir auch alleine vertrauen. Wir sehen weg von uns, unserem Erleben, unserem Tun und vertrauen darauf, dass Jesu stellvertretendes Werk am Kreuz unser Heil beinhaltet. Wollen wir uns merken, wiedergeboren sind wir allein in der Auferstehung Jesu und durch den Glauben an ihn. Damit ist er im Herzen von uns gegenwärtig. Und in diesem Glauben dürfen wir wissen, das Opfern hat aufgehört. Ich muss vor Gott keine Leistung mehr bringen, sondern Jesus hat alles, wirklich alles, was Gott von mir fordert, getan. Man könnte auch sagen, der Mensch, der natürliche Mensch von uns, muss in den inneren Zerbruch kommen. Dass man wirklich merkt, ich kann mir von mir alleine aus nicht helfen, um vor Gott die Gerechtigkeit zu erlangen. Man stelle sich mal vor, es läge an uns, etwas vor Gott zu leisten. Wenn wir dabei an unsere Schwachhaftigkeiten und Sündhaftigkeiten denken. Oh je, dann wehe uns. Wir hätten immer wieder Zweifel, ob wir wirklich wiedergeborene Gotteskinder wären. Wir wären unseres Heils nicht gewiss. Weil wenn es an mir liegt, da was hinzuzutun, dann wäre ja im Umkehrschluss der Gedanke, eines Tages auch davon wieder abzufallen, dass ich mich anders entscheide. Wenn aber Gott entscheidet und Gott alles macht, liegt es bei Gott. Und darauf kann ich mich verlassen, dass er mich zum Ziel in ewiger Herrlichkeit führen wird, bei all meiner Sündhaftigkeit, meiner Schwachheit und meinen Unfähigkeiten. Das ist doch die wunderbare Botschaft hier vom Evangelium. Und wir haben Heilsgewissheit. Wir wissen, dass wir eines Tages bei unserem Herrn sein werden, sei es auf dem natürlichen Wege oder eben, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit, sind wir mit ihm verbunden. Aber da eben alles bei Gott liegt, der uns selbst auch den Glauben schenkt, den wir nicht aus uns selbst haben, dürfen wir sicher sein, dass wir eben diese Heilsgewissheit haben dürfen und die uns auch keiner mehr wegnehmen kann. Das ist im Evangelium, wenn es uns die fromme Leistung hier abnimmt. Und wann immer uns Gott durch sein Gesetz an unsere Sünden erinnert, müssen wir auf den gekreuzigten Herrn Jesus Christus sehen, an dem das Gericht über unsere Sünden ergangen ist und in dessen stellvertretenden Tod wir vor Gott sündlos und gerechtfertigt sind. Mit anderen Worten, Gott schaut durch Christus auf uns. Unserem Stellvertreter ist alles wohlgemacht. Er rechnet uns die Gerechtigkeit und die Sündlosigkeit seines Sohnes vollkommen zu. Und das aus Gnade. Und daran erkennen wir, dass wir mit Christus auferstanden sind und nur vor Gott als seine Kinder und Erben seines Reiches leben können. Wir sind von den Forderungen des Gesetzes befreit, weil eben Christus es für uns vollkommen erfüllt hat. Und mit diesen herrlichen Worten dürfen wir auch in die neue Woche gehen. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir heute Morgen uns versammeln durften unter deinem Wort und dass du uns deutlich gemacht hast, Herr, was sich für uns getan hat, vom alten Bund hin in den neuen Bund, und du deinen lieben Sohn gegeben hast für uns Sünder, um uns selig zu machen. Und wir wollen dir danken, Herr Jesus, dass du auch für uns Sünder in diese Welt gekommen bist und hast uns mit deinem teuren Blut am Kreuz erkauft. Und wir dürfen wissen, dass wir in dir die Gerechtigkeit haben, die vor dem Vater gilt. Da ist ein für alles Mal in dir wohlgemacht. Und so lehre uns auch, Herr, dass wir uns immer von dir her verstehen lernen, dass wir in dir das alles haben, was vor dem Vater Bestand hat. Und wir merken auch jeden Tag, dass wir selber zu schwach sind, zu sündig sind, ja von Natur aus ein böses Wesen haben. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns an unseren Herzen wirkst, dass du dir dort Platz machst, den alten Adam mehr und mehr wegnimmst und du mehr und mehr Platz in unserem Herzen bekommst. Und wir wollen auch dran denken, gleich in der Gedächtnismahlfeier, Herr, an dein teures Blut, was für uns Sünder geflossen ist. Mögest du dazu auch jedem Einzelnen gleich eine Begegnung mit dir, dem lebendigen Herrn, geben, damit jeder auch erkennt, was du für jeden Einzelnen getan hast. Und Herr, es ist für unseren alten Menschen keine gute Nachricht, dass wir nichts, aber auch gar nichts zu unserer Errettung hinzutun können. Und doch ist es so, und du weißt auch, dass es oft mit Anfechtungen und Nöten verbunden ist. Hilf uns da auch, Herr, immer nur auf dich zu schauen, unseren Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und so, Herr, danken wir dir für alles, was du in deinem wunderbaren Heilsplan für uns getan hast und ihn auch eines Tages zu Ende führen wirst, dass wir bei dir sein dürfen. Sei es so, sei es so. Aber wir dürfen die Heilsgewissheit haben. Und die kann uns niemand nehmen. Danke dafür, Herr. Amen.